Flüstergespräche, ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Lanzenreiten. Heute Folge 36. Fehler beim Spielleiten.
Hallo zusammen da draußen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge der Meistergespräche. Jetzt im April sollte die Folge rauskommen, wenn alles gut geht. Und ich habe das große Glück, dass ich nicht nur mit euch hier draußen als ZuhörerInnen das heute bestreiten darf, sondern auch meine MitmeisterInnen dabei sind, die da wären. Der Daniel. Hallo Daniel.
Hallöchen, Fex sei mit euch.
Dann die liebe Dungeon Josie.
Hallo.
Und zu guter Letzt natürlich der gute Magnus. Hallo Magnus.
Moin.
So, bevor wir zum heutigen Thema kommen, möchte ich von euch wissen, was war denn euer Pen and Paper Highlight in letzter Zeit, seit der letzten Aufnahme? Ist ja auch schon wieder etwas her. Ich glaube, Dezember war es.
Bei mir ganz kurz und bündig, ich bin seitdem nicht groß zum Rollenspielen gekommen.
Ist denn los?
Bisschen war auch schon da. Ja. Aber dafür läuft ja im Moment gerade so ein bisschen wieder die Magic the Gathering AG in der Schule. Von daher so ein bisschen Fantasy. Darf sein.
Gibt es eigentlich ein Magic the Gathering Pen and Paper? Stimmt, oder?
Hm.
So eine große IP?
Bestimmt.
Verdammt, weißt du, jetzt hört da jemand draußen die Idee und macht dann Millionen und wir stehen wieder.
Jetzt hast du die Marktlücke preisgegeben, das war's dann. Mit dem frühen Ruhestand.
Ja, einfach rausschneiden den Teil.
Stimmt. Oder ich ersetze es durch was anderes irgendwie. Andere. Ja, unser Abenteuerstrom des Verderbens zu Ende gespielt. Das Finale ist ja schon gelaufen. Und ja, ich warte jetzt auf den Start von In den Fängen des Dämons. Auch ein richtig knarziger Dungeon-Abenteuer. Also, meine Herren, muss ich schon sagen. Das ist richtig fies. Aber ich bin gespannt, was wir draus machen können. Ansonsten habe ich kein Pen and Paper gespielt. Leider, leider, leider.
Du kennst das bei mir. Ich muss jetzt erst wirklich mal richtig sammeln, weil, oh Gott, seit wann?
Ein Highlight, Magnus, ein Highlight.
Ich versuch's ja.
Versuch es doch.
Ich versuch es. Ich habe echt viel gespielt in
deswegen.
Der Zwischenzeit. Ich bleib bei meiner heiß geliebten Montagsrunde, wo wir seit November an der Göttin der Amazonen knacken. Kann man an einer Gottheit knacken? Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden, ob das wirklich geht. In einer wunderbaren Version, eingemünzt praktisch als erster Auftrag, Agenten der KGIA zur Probe, mit den Decknamen, die sich von Bezeichnungen für Ackerfrüchte her gründen. Also sind sie dann nicht mit ihren Charakternamen unterwegs, sondern Herr Quitte, Frau Hirse, Herr Hafer und Herr Einkorn. Die gute Saat des Mittelreiches und sind da unterwegs, versuchen jetzt zu ergründen, warum die Amazonen feindlich gesinnt sind und den Handel mit dem Safran eingestellt haben.
Ihr spielt nach DSA 5 oder 3? Oder?
Ich wollte gerade Schnappatmung kriegen, natürlich nach DSA 3.
3 mit Hausregeln,
ne? Guten alten DSA 3, Schwertmeister, teilweise ja, DSA 1 Ausbau, Körperzonen und Hausmeisterregeln. Hausregeln.
Hausmeisterregeln.
Nicht während meiner Schicht. Genau.
Hausmeisterregeln, das ist echt geil. Ach, schön. So, wo wir schon bei Fehlern sind, wie einem Versprecher gerade, einem schönen. Das Thema heute ist ein Thema, wo wir wahrscheinlich alle überhaupt nichts zu sagen können. Haha, nein, und im Scherz musste ich jetzt einmal machen. Aber es geht um Fehler beim Spielleiten oder Meistern, wie wir es hier wahrscheinlich größtenteils sagen würden. Und zwar haben wir in der Community herumgefragt, die einen oder anderen von euch werden es ja gesehen haben, beziehungsweise sich gemeldet haben, was sind denn so Fehler, die die Spielleiter und Meisterinnen machen? Wir haben gesammelt und ich habe tatsächlich ein paar davon aufgegriffen und werde die einmal zum Besten geben und dann kann jeder von uns ja einmal seinen Senf dazugeben und vielleicht, wie man das auch korrigieren könnte, möchte ich sagen. Und natürlich werden wir alle einen Fehler nennen, großen Anführungszeichen, oder ein, was man vielleicht schon mal falsch macht oder einen persönlichen Splen und wie wir damit umgehen. Ich wäre mal so frei, ich fange mal mit irgendeinem jetzt an. Wenn jemand von euch auch aus der Community da was bekommen hat, dann bitte einfach dazwischen grätschen. Das, was bei weitem die meisten Meldungen wert war für unsere Community, war, dass, ich sag's mal kurz gesagt, die Spielleitung gegen die Spieler spielt. Also, ich zitiere, kompetitives Spiel seitens der Spielleitung überhaupt nicht. Einem sehr leichtsinnigen Charakter mal die harte Realität von Lebensenergie darzulegen, ist das eine. Aber ständig auf der Jagd nach dem nächsten TPK, also Deutsch Total Party Kill zu sein, ist ein echter Spaßkiller. Das war jetzt auch nicht Deutsch, ne? Aber das heißt, wenn die ganze Gruppe quasi ausgelöscht wird. Also, Spielleiter und Meister gegen Spieler ist ein Thema, das hier auf den Tisch gebracht wurde. Habt ihr dazu schon mal Feedback bekommen oder das als Spieler vielleicht schon mal erlebt? Und selbst wenn oder wenn nicht, wie würdet ihr das angehen als Problem, um das zu lösen? Beziehungsweise, warum glaubt ihr, ist das überhaupt so? Also, warum passiert das denn?
Weil man vielleicht falsche Vorstellungen als Spielleiter hat, wieso man am Abend zusammenkommt, um zu spielen. Ich komme ja nicht am Abend mit meinen Spielern zusammen, um sie dann umzubringen. Hä? Ich finde, einmal grundlegend diese Situation finde ich für mich falsch, würde ich jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, weil das ja nicht der Grund ist, warum ich mich jetzt mit meinen Spielern treffe, sondern ich will ja mit denen ja irgendwie, ich möchte die ja durch ein Abenteuer durchbringen, wo sie ja ein immersives Erlebnis haben und nicht auf diese Ebene runterrutschen, dass ich als Spielleiter gegen die Spieler spiele. Das ist, da geht's mir schon auf so eine persönliche Ebene, irgendwie so eine zwischenmenschliche Ebene rein, die ich ja eigentlich gar nicht beim Spielen haben will. Es ist ja gerade so das Gegenteil von dem Gesellschaft, von so einem geselligen Abend. So, jetzt mal mein erster Senf dazu. Find das wirklich sehr verquer irgendwie.
Also du meinst, es vermischt sich so ein bisschen die reale Beziehungsebene mit der Spielebene dann, weil du von zwischenmenschlich jetzt redest, oder?
Wenn ich diese Ausgangssituation jetzt richtig verstanden habe, dann ja. Also du hattest ja gemeint, es geht ja da tatsächlich irgendwie Spielleiter gegen die Spieler.
Ja, so war es, ja genau.
Genau, so hat, wo das eingereicht. Es klingt für mich sehr, ja, sehr merkwürdig, als ob einfach diese gesamte Spielebene und diese Grundidee des Spielens am Abend oder wann auch immer man sich da trifft, um zu spielen, bei mir war es ja meistens immer so abends, das würde es ja eigentlich alles so ein bisschen ad absurdum führen. Es klingt halt sehr gegenteilig von dem, wieso man sich eigentlich zum Rollenspielen trifft.
So jetzt also, mal so. Ein User auf Facebook, Hendrik, hat auch gesagt, er hat es nochmal auf den Punkt gebracht, gegeneinander statt miteinander spielen, wenn der DM oder Spielleiter die Gegner verkörpert, ist er ja aber selbst nicht der Antagonist der Spieler. Also hier sind wir wieder bei der Unterschied zwischen den Ebenen Spieler und Figuren. Wie sehen das denn die anderen?
Also ich selbst habe es noch nie erlebt. Mir wurde es auch noch nie als Feedback gegeben, dass ich so handeln würde. Mir fällt dazu gar nicht so viel ein. Für mich ist es irgendwie selbstverständlich, dass man gemeinsam eine gute Zeit verbringt. Aber also ich glaube, wenn ich jetzt wirklich einen Spielleiter hätte, der aktiv gegen die Gruppe geht. Wobei, es gibt eine Ausnahme. Wenn ich Cthulhu spiele, erwarte ich, dass ich draufgehe. Also da frage ich mich nicht mehr, ob ich sterbe, sondern wie ich sterbe. Das ist total in Ordnung für mich. Da erwarte ich irgendwie so ein Gegeneinander. Aber ansonsten, jetzt gerade in so einer Kampagne, gut, Cthulhu kann man auch als Kampagne spielen, habe ich schon gehört, habe ich nur noch nicht erlebt. Weiß ich nicht.
Aber ist das dann auch wirklich gegeneinander spielen? Da sind wir ja wieder, ich meine, das ist jetzt wirklich auch Haarspalterei. Und da will Magnus jetzt was zu sagen. Ja, okay.
Ja, gerne. Und zwar, es ist ja so, entweder gibt es ein bestimmtes Setting. Und dieses Setting hat beispielsweise, wie du gesagt hast, Josie hat Horror. Da würde ich diese Grundhaltung oder Grundintention, gegen die Spieler zu spielen, in Frage stellen. Weil wenn man Horror bereiten möchte, zudem auch wirklich teilweise Sachen gehören, die in mal, öffentlichen Spielerunden richtig mit Triggerwarnungen versehen sind, dann macht man das ja, weil die Gruppe das so erfahren und erleben möchte. Und man nimmt ja auch absichtlich an so einem Setting dann damit auch teil, weil man ja weiß, okay, wir sind hier ein paar Teenager im Yoga-Camp, was soll schon schief gehen und so. Ja, gibt so ein Cthulhu-Setting. Nur so als Beispiel. Also ich wollte anspielen auf dieses klassische Horror, College-Kids fahren irgendwo in den Urlaub und dann erinnern sie sich nicht mehr dran, wie sie die Tickets gekriegt haben und so weiter. Egal. Ja, einmal das. Also ich finde, man muss da auseinander differenzieren zwischen, ist die Härte oder das, was passiert, am Ende etwas, was zum Ausdruck bringt, dass die Spielleitung gegen die Mitspielenden agiert, gegen sie agiert, auch um das aufzugreifen, was du gesagt hast, Daniel, Na, also warum verbringt man den Abend eigentlich miteinander? Wenn aber eigentlich schon irgendwie mitschwingt, dass die Erwartungshaltung oder der Plan oder das Ziel ist, Grusel, Schock, Horror, Mord und Totschlag zu erleben, ja, dann gehört das ja auch dazu und ist ja auch gewünscht. Dann ist es nicht gegeneinander. Ich kann mir das im Kontext von Cthulhu gut vorstellen. Ich finde, wenn es eine Art erzählerisches Mittel ist, so ein Redshirt-Moment, dann ist das mit Sicherheit ein Stilmittel, das nicht allen gefällt. Aber die Frage ist dann auch, ob es dann die Spielercharaktere treffen muss oder ob es dann nicht, wie in einem klassischen Redshirt-Moment, eben NSCs trifft.
Daniel? Ich habe jetzt gerade so das Gefühl, für mich sind das trotzdem noch zwei verschiedene Sachen. Also wenn du, ich war beim ersten Mal, das, was Josie vorhin erzählt hatte, ich war beim ersten Mal, als ich Cthulhu gespielt habe, ich war total geschockt, als ich gestorben bin, weil das war alles so, ja, aber es war halt, wie du jetzt gerade richtig gesagt hattest, es ist halt aber ein Szenario, das halt eben ja darauf ausgelegt ist, dass es halt sehr schwierig ist und das, und dieser Horror entsteht ja dadurch, dass halt eben die Charaktere in diesem Szenario höchstwahrscheinlich draufgehen werden, so wie wir bei Cthulhu meistens draufgegangen. Denk aber, das ist aber trotzdem was anderes. Also diese Ausgangslage, was ich jetzt bei Hennys Beitrag rausgelesen hatte, es ist ja wirklich so, klar, wenn du jetzt sagst, hey, wir spielen Cthulhu, es ist Horror, die Überlebenschancen sind gering, das ist genau das Gleiche, wie wir damals Cyberpunk gespielt haben, da haben wir Charaktere verheizt, es war halt Action, du hast gewusst, du wirst draufgehen. Weil da halt einfach, das System war halt so darauf ausgelegt, ja, schnelle Action, auch die Würfelei, da bist du höchstwahrscheinlich draufgegangen. Das war aber alles in Ordnung, ja, weil es ja vom Szenario her, es ist ja aus dem Szenario her dann eben erwachsen. Was ich jetzt bei Henny, wie gesagt, bei diesem Beitrag rausgelesen hatte, war ja aber, was machst du, wenn du so einen Spielleiter hast, der im Prinzip, egal welches Szenario du spielst, aus, ich weiß gar nicht, Freude seine Spieler in die Pfanne hauen möchte. So habe ich das jetzt herausgelesen.
Ja.
Oder hatte ich das jetzt am Anfang vorbei?
Ich glaube, du hast es richtig rausgelesen. Nur die Frage, warum das Menschen machen, das ist halt nicht, das erschließt sich nicht aus dem Beitrag und ist mir als auch nicht ganz, da könnte man jetzt auch noch weiter drüber philosophieren, natürlich, ja.
Klar. Also für mich, wie gesagt, wären es halt eben zwei verschiedene Sachen, wenn ich mich auf ein Szenario einlasse, wo ich weiß, es ist halt tödlich, ja, okay, gut. Ja, aber wenn ich halt das Gefühl habe als Spieler, ich werde jetzt irgendwie in die Pfanne gehauen, dann würde ich dann da tatsächlich irgendwie sagen, ich würde mich dann mit dem Spielleiter unterhalten. Also ob das dann wirklich so, ich weiß nicht, das halt eben ist, was halt eben dahinter steckt. Aber wie gesagt, ich kann es mir einfach gerade, ich habe einfach Schwierigkeiten, mir gerade sowas vorzustellen, so ein Spieleabend, weil ich hatte das noch nie. Also ich bin noch nie in eine Spielrunde reingegangen. Ich als Spielleiter habe meint so, aber heute, Patsch, werde ich die Jungs und Mädels mal in die Pfanne hauen. Ja,
ja, also es gibt ja da zwei Möglichkeiten, also zumindest fallen mir jetzt zwei ein, wenn man jetzt eine Spielleitung hat, die so gegen die Runde spielt, dass alle oder zumindest manche davon das Gefühl haben, der spielt einfach wirklich gegen uns, ja, als Spieler. Dann kann das ja entweder sein, dass man nicht das gleiche Ziel definiert hat, da sind wir wieder bei Session Zero, also was wollen wir denn erreichen etc. oder was ist das für ein Setting? Oder man kann ja auch den Spielleiter fragen, was willst du eigentlich erreichen? Und wenn er sagt, ja, also es ist ja oft im Verhalten, ich will jetzt nicht so von irgendwelchen Kommunikationsphilosophie hier schwafeln, aber wenn jemand etwas tut, wo man nicht versteht, warum er das macht, ist es immer das Beste, erstmal nachzufragen, was die Beweggründe sind, weil vielleicht sind die Gründe ja eigentlich in Ordnung, aber nur das, wie man es ausübt, nicht. Und wenn der Spielleiter sagt, ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann sonst nichts beeinflussen oder ihr werdet zu stark oder das Abenteuer geht zu schnell vorbei, das alles ist ja gerechtfertigt und dann kann man sagen, hey, wir lösen es anders. Wenn aber du wirklich dann jemanden hast, der sagt, ich sag mal, jemand, der das wirklich macht, weil er das toll findet, anderen Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass sie verlieren oder wie auch immer, dann sind wir auf so einer menschlichen Ebene unterwegs, wo ich mich frage, okay, vielleicht einfach mal einen Spielleiter suchen, der kein Arsch ist oder so, ich weiß nicht. Also da sind wir, ne? Also welches Verhalten kann man bei Menschen ändern? Ich sag mal, ein Defizit im Charakter ist schwer mit Feedback zu verändern, anstatt dass jemand vielleicht sagt, okay, ich dachte, das muss ich jetzt machen. Weil man hat auch ganz oft, gerade bei D&D-Gruppen, das ist ja so gehypt gerade, da hat man auch jüngere Menschen, die zum Beispiel denken, es muss so sein. Und das ist dann ja einfach nur eine Sache des Trainings. Mhm. So, sag ich mal. Ist jetzt so mein Bier. Also Feedback, direktes Gespräch suchen, würde ich jetzt sagen, ja. Und das Gegeneinanderspielen, dass man den Antagonisten darstellt, das ist ja schon, das muss man ja schon machen. Da unterscheidet man zwischen Menschen und Figuren halt. Also, und ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Mein Leitungsstil hat mal jemand als paternal beschrieben. Ich möchte ja grundsätzlich, dass die HeldInnen, ich meine, das ist ja doch DSA Oldschool-Setting, dass sie es schaffen. Das ist eigentlich auch mein Ziel. Ist das bei euch, würdet ihr das auch unterschreiben, wenn ihr jetzt, wie würdet ihr das sagen, Josi?
Wortmeldung, was bedeutet paternal?
Väterlich.
Ah, okay. Und was war die Frage?
Meine Frage war, wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt, wenn ich ein Abenteuer vorbereite, dann gehe ich davon aus, dass ich möchte, dass sie es schaffen, die Heldinnen bei mir, grundsätzlich. Ich will aber auch nicht, dass es zu einfach ist und ich möchte auch, dass es sein kann, dass es nicht klappt oder dass sie es nicht schaffen, aber ich möchte, dass sie es schaffen. Das ist so für mich eigentlich die Grundhaltung als Meister. Ist eure da gleich, dass ihr erst eher so eine Tendenz habt zu, die sollen das schon schaffen am Ende oder seid ihr da 50-50 oder... Sagt ihr, das müssen die entscheiden, ich beeinflusse das gar nicht?
Im Groben und Ganzen schon, weil, also meine Vorstellung, also jetzt gerade bei DSA, für mich als Spielleiter ist ja, ich möchte, dass die erstens Spaß haben und zweitens, ich möchte, dass die schon auch als Helden irgendwo dastehen. Das möchte ich denen ja zugestehen. Ja, ich möchte die ja gern. Ich möchte ja sehen, dass die zu Helden werden. Ich möchte, dass die ihre Glanzmomente halt eben haben. Ob sie dann halt wirklich alles komplett schaffen, so wie sie es vorgestellt haben, das kommt halt nachher darauf an, wie sie halt ihre Rolle spielen, was sie für Entscheidungen treffen. Es kann auch mal irgendwas schiefgehen. Im Großen und Ganzen ja. Okay, wobei das ist aber eine andere Geschichte. Wobei es ja dann, was wir damals sehr intensiv gespielt hatten, eben, ihr wisst ja schon, die lange Zuhören bei mir mit der Jugendgruppe, mit der Bauberat-Kampagne, die sich da 5 Jahre lang echt, also Real-Life-Jahre durchgeprügelt haben. Da sind ja in den Abenteuern sind ja manche Elemente so darauf ausgelegt, dass sie es ja manchmal gar nicht schaffen können. Also es wurde ja eine Zeit lang sehr, sehr düster, bis dann mal die ersten Erfolgserlebnisse für die Gruppe überhaupt reinkamen. Aber selbst da war das auch so, ja, sie haben es halt geschafft, auch wenn sie, keine Ahnung, irgendwelche geliebten Freunde verloren haben oder Weggefährten. Aber ja, sie haben es geschafft, auch mit einem Wermutstropfen manchmal, aber im Großen und Ganzen, um die grundlegende Frage zu beantworten, wenn ich DSA spiele, habe ich super diese total naive Teenager Fantasy-Romane, Mantelschwert und Degen, irgendwie sowas, ja, dass die halt am Ende dann so als Helden dasteht, ja. Das ist was anderes, wenn ich Cyberpunk spiele, wenn die da alle draufgehen.
Oder Cthulhu zum Beispiel.
Ja, oder Cthulhu, ja. Das ist es eben, aber ich glaube, ja klar, also du hast es ja eben schon gesagt, die Ausgangsfrage war ja, wie umgehen damit, wenn jemand wirklich sich Gelegenheiten sucht oder die Sachen so auslegt. Ich meine, es ist immer noch eine Frage, wie das geschieht. Eigentlich habe ich diesem Interpretationsweg gar nichts hinzuzufügen, wenn du sagst, okay, das ist irgendjemand, die Spielleitung hat das jetzt praktisch gemacht, absichtlich, weil er Spaß dran hat. Ich fand das gut, dass du das ausdifferenziert hast, zu sagen, ja, vielleicht sind es auch unerfahrene SpielleiterInnen, die quasi noch lernen müssen, wie es richtig geht und denken, mit bestem Wissen und Gewissen und voller Inbrunst, das muss so sein, damit es Spaß macht. Ich bin gerade auch total am Grübeln, ehrlich gesagt, über die unterschiedlichen Spielleitertypen. Ich habe jetzt gerade nochmal ganz schnell auf die Schnelle versucht zu recherchieren. Ich finde das noch nicht. Ich glaube aber was ich festgestellt habe, ist, dass da ganz viele verschiedene Quellen und Ansichten im Netz grassieren. Der väterliche Typ wurde dir gesagt. Stupst man die Leute ein bisschen durch? Also ich sag's mal so. Sie haben bei mir die Freiheit zu versagen, sie haben bei mir die Freiheit, die Geschichte umzuschreiben. Und das kann auch weitreichende Konsequenzen haben für die Lore.
Ich muss ja jetzt ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich meine, der Spielleiter, bei dem ich damals Spielleiten gelernt habe, der Basti, der wird es wahrscheinlich hier nicht hören, aber Basti, schöne Grüße an meinen allerersten Spielleiter. Bei dem haben wir Cyberpunk gespielt und das war halt der knallharte Typ. Der hat halt auch tatsächlich mal die ganze Gruppe ausgelöscht, wenn wir was total Dummes gemacht haben. Ja, ich meine, ich habe jetzt aber auch gerade überlegt, während den letzten paar Minuten, wieso haben wir ihm das nicht übel genommen, dass er die ganze Gruppe ausgelöscht hatte? Und die Begründung liegt halt eben darin, was wir vorhin auch schon gesagt haben, es hat halt zum Szenario gepasst. Ja, ich meine, wenn wir Schraubköpfe, ja, auf die Idee kamen, ja, okay, wir befallen halt den Geldtransporter, könnte ja gut gehen, ja, aber dann kommt halt die Cybex und bläst uns halt einfach mal weg, ja, dann war das halt, hat halt gepasst, es war halt eben Cyberpunk, es war völlig okay und da war halt keiner böse und es war super lustig, ja, das einfach auszuwürfen, dieses totale Chaos, ja, und es hat halt gepasst und es war halt einfach ein Teil von dieser Welt. Ich meine, da wird das halt so geregelt in Cyberpunk.
Aber auch bei DSA zum Beispiel, da ist Merlin ja so ein Spieler, mit dem ich da immer oft zu tun habe, weil er so immer am Tod kratzt. Selbst da, also alias Shahim, jetzt nur, falls ihr alle...
Safe Shahim.
Safe Shahim, genau. Hashtag Safe Shahim. Ich wollte sagen, auch da, wenn ein Charaktertod, das Thema hatten wir ja schon mal besprochen, wenn der so inszeniert ist, beidseitig, dass auch die Spielerin in dem Invest in dem Moment sagt, ich finde jetzt hier bei dem Finale, ich gehe das Risiko ein, um die Gruppe oder die Welt oder was auch immer zu retten. Und das passt für mich, dass der jetzt stirbt, auch für die Geschichte dieser Figur. Auch dann ist man ja mehr antagonistischer, geht's ja gar nicht, als den Tod herbeizuführen des Charakters durch den bösen Riesenorg oder was auch immer. Aber dann spielt man ja trotzdem miteinander. Also deswegen, Daniel, es kommt wirklich darauf an, ob man ein gemeinsames Ziel formuliert hat oder nicht. Und das würde ich dann halt machen. Und wenn man das verfolgt, dann, glaube ich, empfindet man beidseitig das nicht als Gegeneinanderspielen. Dazu gehören übrigens auch die Spieler selbst oder Spielerinnen, die müssen auch sagen, was empfinde ich denn als gegen mich spielen? Also, wenn du willst, dass dir alles gelingt immer als Spieler, kann es natürlich auch sein, dass an dir selber vielleicht ein bisschen liegt, dass du denkst, das spielt ja gegen mich, weil nicht alles klappt. Also auch immer, nicht nur immer die armen Meister hier beschuldigen. Also, ne? Das sei mal dazu gesagt.
Mir ist auch gerade noch ein Setting für DSA eingefallen, wo das sehr, sehr gut kommen kann oder teilweise sogar auch wieder Teil der Story und Lore ist. Also wenn in der Greifenfurt-Kampagne beispielsweise, also das Jahr des Greifen-Kampagne, das ist ein Militär- und Kriegssetting. Also da die Gruppe durchzuschleusen ohne Ach und Krach, fände ich schon arg verunglimpfend. Und ich denke mir auch, da muss ich ein kleines Objection zu dir rüberschicken, lieber Daniel. Ich denke mir so, Heldentat oder Heldenempfinden, finde ich, muss auch verdient sein, beziehungsweise so ein bisschen, man muss so ein bisschen über sich hinaus wachsen.
Da stimme ich dir völlig zu.
Achso, ja, dann habe ich dich vielleicht falsch verstanden.
Sorry. Nee, ich sehe es schon auch so. Ja klar, die müssen ja irgendwelche Herausforderungen haben, an denen sie sich ja, über die sie ja hinauswachsen. Ja, das macht ja nachher dieses Heldenhafte eben aus, auch wenn es nachher noch so unmöglich oder unglaublich erscheint. Aber nee, da stimme ich, das stimmt schon. Klar, da stimme ich dir völlig zu.
Aber da sind wir ja wieder bei diesem väterlichen oder mütterlichen, ganz egal. Ich sag, vielleicht gibt es ja ein besseres Wort dafür, aber wenn man jetzt zum Beispiel als ich bin ja auch Vater, wie jetzt einige von uns hier ja, oder nur weil man will, dass jemand es schafft, heißt es ja nicht, dass man es jemandem leicht machen muss. Und das finde ich, dieses Paradoxon so zu akzeptieren, auch bei SpielerInnen, finde ich, ist halt nochmal ein großer Faktor. Mhm. So, ja. Mhm. Also, sprecht mit euren Spielleiterinnen und Meistern und fragt, warum die das und das gemacht haben. Ich wette, im besten Fall, wenn das jemand ist, mit dem ihr euch so gut versteht, und das ist jetzt der letzte Penner, dann wird es einen Grund haben. Ja, Unwissenheit oder ach, ich dachte, das muss so und wie auch immer, und dann kriegt man das gelöst. Und wenn es ein Arsch ist, sucht euch jemand anderen. Keine Zeit für Arschlöcher, wie Horst Lichter gesagt hat. Fertig. So, sollen wir mal zur nächsten Frage übergehen?
Ja, ich bin gespannt.
Da bin ich auf euer Feedback gespannt, weil das ist tatsächlich was, wo ich nicht genau wüsste, wie man das handhabt. Es ist ein ganz einfaches Problem, aber gerade bei manchen Settings. Und zwar von Alexander, auch via Facebook diesmal. Die Ernsthaftigkeit im Spiel zu bewahren, ohne die Spieler in ihrem Verhalten zu bevormunden, wenn sie mal einen Scherz machen möchten. Wir hatten das, glaube ich, bei Horror mal kurz angeschnitten, aber durchaus interessante Frage. Ich nehme mal an, es geht jetzt grundsätzlich um alle Settings, die Ernsthaftigkeit bewahren. Also wie ist da euer erste Reaktion auf diese Frage?
Kannst du sie noch mal ganz kurz kompakt wiedergeben, weil ich war gerade gedanklich.
Die Ernsthaftigkeit im Spiel zu bewahren, ohne die Spieler in ihrem Verhalten zu bevormunden, wenn sie mal einen Scherz machen möchten.
Das kommt, da muss ich tatsächlich sagen, das kommt echt drauf an, ja. Also wenn, ich hatte ja manchmal schon so Spieleabende, bei denen meine Gruppe sich aus irgendeinem Grund nicht eingeklickt hatte, ja. Die haben halt, also ich meine jetzt die Spieler haben halt untereinander Witze gemacht, die haben halt irgendwie rumgeblödelt. Und ich hatte halt eben, wie gesagt, vielleicht einen ernsteren Teil von der Warboard-Kampagne halt eben, aber ich musste die dann halt echt tatsächlich einfangen. Also ich habe dann echt gesagt, hey Leute, ihr müsst euch jetzt wirklich mal, ja, also alles out of character mal einstellen, ja, kommt jetzt mal noch mal zu euch, also atmet mal in Ruhe durch und dann können wir vielleicht das dann, ja, also mal wirklich ernsthafter, oder? Also ich sag das dann schon. Ja, also ich sag schon auch, wenn es jetzt halt gerade irgendwie nicht passt, dann habe ich den schon auch gemeint. Hey, kommt, konzentriert euch mal wieder darauf. Ja. Aber ich glaube, da macht ja auch der Ton macht die Musik. Ja. Also ich meine, wenn du dir halt echt darauf hinweist und sagst, hey, jetzt mal wieder konzentrieren, ja, auf das, was jetzt hier gleich passieren wird, und stellt einfach mal die Witze kurz ein oder so, ja.
Ja.
Schwierig. Ja, aber ich, ich, also
ist die OT-Ansage. Ne?
Ja. Ich glaube, man kann auch mal eine Pause dann machen, wenn man richtig abgelacht werden muss. Das ist ja, glaube ich, wenn man so bei SchauspielerInnen oder Leute, die Tonaufnahmen machen, ja auch, da muss man einfach mal kurz absetzen und erstmal sich richtig auslachen, ablachen und vielleicht mal einen Kaffee aufsetzen und so dann wieder einsteigen. Da kann man das nicht forcieren. Und ansonsten, ja, der Ton macht die Musik, Daniel, bin ich ganz bei dir. Also aufpassen, dass man da auch nicht zu sehr so wie der Oberlehrer, no offense, dann sagt, hier wird nicht gelacht oder so. Das bringt ja auch nichts. Und das ist ja auch blöd. Man kann natürlich das Abenteuer auch so strukturieren, dass man so ein bisschen den Comic Relief schon einbaut. Also ein Tavernenabend, wo es mal lustig hergeht, vor der spannenden Szene am Abend oder auch umgekehrt, dass einfach ein Lagerfeuer einbauen. Ich rede jetzt nur wirklich Oldschool-Fantasy-mäßig. Nach einem High-Tension-Moment, um eben so ein bisschen dafür zu sorgen, dass die Leute auch wieder In-Character so ein bisschen ihren Out-Character reinbringen können und mal durchatmen, mal quatschen können und so. Das kann man auch schon ein bisschen steuern. So. Das ist ja bei Filmen und Geschichten ja auch nicht anders. Ist mein Bier dazu. Ich finde, jede Gruppe hat leider auch eine Gruppen-DNA. Ich sage leider, weil jede Gruppe findet so ihren Ton. Egal von anarchisch bis humorvoll bis Karlauer überschwemmt, so wie die Schwafelhelden. Kann sein, dass man nicht mit jeder Gruppe alles spielen kann. Also das ist vielleicht auch möglich. Das würde ich jetzt auch leider so akzeptieren. Wie seht ihr das, Magnus und Josi?
Es gibt da ja so eine Möglichkeit, sich bei der Gruppengründung zusammenzusetzen und drüber zu sprechen, was man so mag. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich meine, Session Zero ist natürlich auch nicht eine Lösung für alles, das ist richtig. Selbst bei absolut abgeklärter Motivation, geeinigtem Gruppensetting, Spielspaß, Ziel, Gedöns kann es natürlich sein, dass man in so einer absolut ernsten Lage, Setting oder eigentlich dramatischen, traurigen Situation, einfach weil Menschen auch Menschen sind, aber mal dazu kommt, dass der Schabernack einpackt. Und ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man als Spielleitung darauf einwirken kann. Also gegebenenfalls durch Umgebungsbeschreibung praktisch das Lachen so ein bisschen verhallt. Dann nimmt man ein bisschen die Wind aus den Segeln. Das ist eher konfrontativ im Subtext. Man kann natürlich auf der Welle surfen, sag ich jetzt mal. Ne? Lebe den Ruf, surf auf der Welle. Dann, wie du eben sagtest, Henny, lasst alles raus. Jetzt komm, jetzt einfach mal, was soll's, es ist ein lustiger Abend, wir sind alle gemeinsam da. Es ist jetzt gerade total lächerlich, aber jetzt hauen wir einmal alles raus. Jetzt spielen wir einmal das Soundboard rauf und runter. Haben wir wirklich alles, jegliches Pulver verschossen? Dann kriegt man sich irgendwann wieder ein oder aber auch NSCs auftreten lassen. Eine Resonanz geben. Ich meine, das ist ein Kommunikationsspiel, was wir hier machen. Und wenn ich jetzt überlege, Borberat-Kampagne, was auch am Anfang mega finster ist, ohne jetzt zu spoilern, ich sag jetzt mal, in einer schlimmen Sieche, und während sie da den 20. Dorfbewohner begraben, fängt einer an zu lachen und fängt an zu singen, wer einem eine Bratwurst brät, ne, und so weiter, dann könnte man durchaus da auch Leute auftreten lassen, die da sehr empört reagieren. In Character. Das sind jetzt die drei Sachen, die mir ad hoc einfallen. Hast du noch was, Josi?
Ja, und zwar etwas, was ich jetzt gerade eigentlich auch gemacht habe, nämlich Schweigen. Es ist auch so ein, wenn gerade in einer ernsthaften Situation die Gruppe sehr humorvoll eskalativ unterwegs ist, lehne ich mich manchmal auch einfach zurück und warte. Aber in der Frage ging es ja eigentlich darum, dass dieses bestimmte Auftreten oder das bevormundende, ich glaube, das war das Wort, Auftreten des Spielleiters als Fehler gesehen wird. Und da, ähnlich wie es am Anfang schon gesagt wurde, der Ton macht die Musik. Es kommt immer, also ich glaube, man kann alles sagen an einem Spieltisch in einer Runde, ob man sich kennt oder nicht, solange man das ordentlich formuliert. Und selbst wenn man sagt, Leute, ich kann gerade nicht mit der Situation umgehen, könnt ihr mir helfen? Also ich finde, das ist ja auch eine Sache, die man mal durchaus ansprechen kann. Oder auch von den Spielern zu sagen, hey, ich brauche das gerade, ich brauche heute einen lustigen Abend, können wir das bitte ein bisschen auflockern? Also dem Spielleiter gegenüber, der dann vielleicht gerade gesagt hat, das ist mir hier gerade alles zu bunt, jetzt reißt euch mal am Riemen.
Ja, gut. Ich meine, man kann natürlich auch immer noch dem entgegenwirken. Und wenn man so einen Spieler hat, die so ein bisschen den Schalk im Nacken haben, kann man ja auch überlegen, was für eine Figur die vielleicht verkörpern, um das dadurch so ein bisschen zu kanalisieren, dass das trotzdem noch ein bisschen dann sich nicht ganz so reibt, dass man sagt, okay, dann kannst du wenigstens in Character vielleicht mal einen dummen Spruch machen und dann ist das noch nicht so bricht das noch nicht so die ganze Situation auf. Interessante Frage. Ich habe ja noch nie ein ernsthaftes Setting bespielen können, auch weil es einfach nicht geklappt hat, noch niemals. Nicht nur mit den Schwafelhelden nicht, also auch sonst nicht. Es war einfach, das ist ja auch nicht, würde ich aber gerne mal.
Ich denke gerade an das Cthulhu, was wir mal gespielt haben.
Ja, aber das war
sehr slapstickig.
Absolut.
Ja, aber bei Cthulhu hat man auch einfach diese unfassbare Freude daran, dass die ganze Welt untergeht, wenn man jetzt dahingehend inkliniert ist. Das ist halt einfach auch lustig. Ja, wenn ihr da draußen übrigens zu diesen ganzen Themen, die wir sagen, selber Ideen habt und meint, aber es gibt auch noch die und die und die Möglichkeit, dann schreibt uns, wir greifen das dann in den nächsten Folgen auf. Ich kenne das selber, dass man da sitzt und sagt, aber man hat keine Möglichkeit, sich zu äußern. Bei uns habt ihr es, also schreibt uns doch bitte. Das nächste, übrigens Railroading, war auch etwas, was oft genannt wurde, hatten wir aber in der eigenen Folge schon komplett besprochen, deswegen werde ich da jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Vor allen Dingen ist das jüngste erst gewesen, also das Thema wird von uns nicht aufgegriffen, aber wir haben eure Meldungen trotzdem gelesen und gehört. Also danke für die Einsendung. Aber Railroading ist platt gerodet von uns. Josi.
Ja, ich habe tatsächlich auch mal bei meinen Spielleitern auf dem Server nachgefragt.
Yes.
Und habe eine Meldung bekommen. Ich würde die einfach einmal kurz vorlesen. Ich habe die schon beim Lesen, habe ich mir schon gedacht, ich möchte darüber etwas diskutieren mit euch. Ich freue mich sehr darauf. Und zwar habe ich eine Meldung vom lieben Marshall bekommen. Liebe Grüße an der Stelle. Zitat. Für mich als Fehler zu klassifizieren wäre, wenn man den Spielern erlaubt, gegeneinander zu würfeln. Zum Beispiel in so Situationen, wenn der eine dem anderen den Geldbeutel klaut. Das sollte der Spielleiter im besten Fall vorher abklären, dass sowas untereinander untersagt ist oder in der Situation entsprechend verweigern. Zitat Ende. Wie seht ihr das?
Wieso sollte es untersagt sein? Also, beschreibt er das?
Die Wortmeldung empfindet es als Fehler, dass gegeneinander unter den Spielern gewürfelt wird. Mhm. Dass es erlaubt ist, das zu tun.
Okay, das heißt also, dass die Würfelproben selbst festgelegt werden und dass die auch selbst initiiert werden, dass die nicht über die Spielleitung gehen. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, dass es eine Spieler-gegen-Spieler-Aktion ist. Also nicht Spieler gegen NSC, sondern Spieler gegen Spieler.
Okay, das würde aber in dem Fall bedeuten, ich sage, ich versuche jetzt Daniel den Fuchs vom Mikro zu klauen. Das wäre eine Spieler-gegen-Spieler-Aktion und ich würde es trotzdem der Spielleitung sagen.
Und dann würfel ich dagegen.
Und das wird als No-Go empfunden. Und
ja. Die These ist, dass nicht gegeneinander gewürfelt werden sollte. So.
Josi liegt ja auch nur die Wortmeldung vor, die wir alle gehört haben. Also ich glaube, wir können sie jetzt nicht fragen, was damit gemeint ist.
Okay.
Mein erster Impuls ist sogar, dass ich das Gegenteil für richtig halte, dass man erst recht nur würfelt, weil dann ist es ja nicht auf einer Beziehungsebene passiert ist. Also wenn jetzt Lorana Shahim irgendwas aus dem Beutel klauen will, und ich das nicht würfeln lasse, dann ist das Ergebnis basiert ja dann auf irgendeiner Entscheidung, die irgendwer trifft, worst case ich, und dann geht die Diskussion los. Und wenn es gewürfelt ist, ist es halt fair, soweit Würfel halt fair sind, aber es ist halt einfach dem Schicksal überlassen jetzt in DSA-Lingo. Deswegen, also zum Beispiel, als jetzt Shahim Nalle über Bord werfen wollte, als sie sowas Blödes gesagt hat auf dem Strom des Verderbens, da habe ich auch gedacht, das kann ich nicht rulen. Wenn ich jetzt sage, das gelingt dir, kann sein, dass Ella sagt, ja, Moment mal. Nur weil das lustig ist, ist doch, finde ich, nicht gut. Aber ich habe auch gesagt, ich kann Charlie jetzt auch nicht sagen, nee, darfst du nicht. Ist ja seine Figur hat es ja auch gepasst. Dann habe ich es ja würfeln lassen. Also das finde ich eigentlich genau dann würde ich es machen. Wie seht ihr das, Magnus und Daniel oder Josi?
Ich habe bei der Frage jetzt am Anfang auch so ein bisschen gestutzt, ob ich die richtig verstanden habe. Aber klar, würfen die gegeneinander. Klar, natürlich über mich als Spielleiter, aber ich meine, das ist ja, wird jetzt nicht ganz genau. Ich meine, wie willst du denn dann sonst manche Sachen einfach regeln? Ich meine, wenn es jetzt aus irgendeinem Grund, bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel, wenn es jetzt tatsächlich irgendeinen Grund gibt, wieso jetzt unsere Diebin in der Gruppe irgendetwas von dem Magier in der Gruppe stehlen will, keine Ahnung, wie es zu dieser Situation kam. Oder ich meine, wir hatten es bei uns in der Gruppe damals auch, das war halt teilweise auch echt richtig charakterlich, also die hatten echt richtig gutes Charakterspiel betrieben, aber das hat halt manchmal auch dazu geführt, dass die sich halt manchmal gegenseitig an die Gurgel gegangen sind. Die haben sich manchmal geprügelt oder, wie Henny auch gerade gesagt hat, manchmal versucht, irgendwo von irgendwo über Bord zu werfen oder, also die sind schon gegeneinander manchmal aufeinander losgegangen, aber wirklich immersiv, also auf der Rollenspielebene, wo es halt mal so ein bisschen herber zur Sache ging. Und das war Aber ich finde, das hat dann halt ganz andere Möglichkeiten halt auch eröffnet, also wirklich im Charakterspiel dann zu bleiben und dann diese Sachen halt eben tatsächlich bewusst, also diese Konflikte ganz bewusst auszuspielen, ja, und dann auch zu gucken, wie reagiert denn dann jetzt mein Charakter bei einer Niederlage, ja, also beziehungsweise wie reagiert denn jetzt der Magier, der dann halt nachher merkt, oh Mist, mir wurde jetzt tatsächlich was gestohlen und ich könnte mir denken, wer es war, oder wie gesagt, wenn die sich mal tatsächlich gestritten haben und aufeinander los sind, ja, und dann das auch auswürfeln mussten und dann war halt irgendwo klar, der eine hat halt gewonnen, der andere hat halt eben verloren. Ja, wir haben dieses danach, also man beraubt denen da ziemlich viel Charakterspiel untereinander, wenn man sagte, ich schließe das als Spielleiter von vornherein aus. Also bei uns war ständig irgendwas, wo der eine mal, aus welchen Gründen auch immer, also gegen, auch wenn es sehr dramatisch klingt, aber gegen mal jemand an der Handy kriegt sich schon nicht mehr ein. Hast du eine Situation im Kopf, Henny, oder wie? Mm-mm. Oder laber ich zu viel?
Nein.
Nein. Ja.
Also die Schwafelmeister, wir müssen so viel haben.
Ich würde zumindest den letzten Punkt einmal aufgreifen bei Daniel, dass man, wenn man das Würfeln unterbinden würde, die Spieler dem Charakterspiel beraubt. Das finde ich gar nicht. Also das finde ich ist für mich eher das Gegenteil. Für mich raubt das Würfeln eher das Charakterspiel. Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich, in dem Fall. Also es ist nicht auf die Frage bezogen, sondern insgesamt im Spiel. Ich finde Würfeln eher unterstützend. Aber das ist, wie gesagt, eine andere Frage. Persönlich habe diese These, sag ich mal, gelesen oder die Meinung gelesen und habe sofort gedacht, ja Moment, das ist, warum denn das? Also ich persönlich verbiete auch nicht, gegeneinander zu würfeln. Also bei mir in meinen Spielrunden, wenn ich leite, gibt es eine klare Regel. Und zwar, wenn es eine Spieler-gegen-Spieler-Aktion gibt, sowas wie ich klaue demjenigen etwas aus dem Beutel, dann darf derjenige, der betroffen ist, also derjenige, der bestohlen wird in diesem Fall, entscheiden, ob gewürfelt wird oder ob die Aktion gelingt oder misslingt. Weil ich möchte nicht, dass jemand nur durch ein blödes Würfelergebnis in eine sehr ungute Situation rutscht. Also der potenziell Leidtragende entscheidet, ob gewürfelt wird oder nicht. In der Regel entscheiden sich die Spieler für Würfeln, weil es einfach dem Spielfluss irgendwie gut tut und Spaß macht und so. Aber ich würde jetzt nicht jemandem einfach nur der jemand anderem oder einem anderen Charakter etwas Negatives möchte und sei es nur den Geldbeutel erleichtern, instant erlauben, dass das funktioniert, aller würfel doch einfach.
Ja. Mhm. Nee, da bin ich auch bei dir. Das ist
eine klare Regel.
Das sehe ich ein bisschen kritisch.
Mit dem instant erlauben ist, also da bin ich ein bisschen bei dir, Josi, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich springe über die Schlucht und dann sagt der Barbar, ich versuche ihn festzuhalten. Und der Meister sagt dann Würfel auf Gewandtheit zum Beispiel. Wenn aber der Barbar selbst würfelt und sagt, ich habe eine 1 bei Gewandtheit, ich halte ihn fest und das dann schon entscheidet, das finde ich zum Beispiel geht halt nicht. Weil das fände ich too much. Dann sagt er nämlich, was passiert und der Meister oder die Spielerin muss entscheiden, ob das geht. Oder der andere Spieler. Das ist jetzt wirklich eine ganz, ganz haarfeine Unterscheidung. Aber ich finde, das ist dann, glaube ich, vielleicht auch, was Marshall meint oder was Josi gerade gesagt hat, wenn jemand sagt, übrigens, ich habe dich gerade beklaut, so, ich habe gewürfelt. Das fände ich ja total übergriffig für die andere Figur halt. Und das würde ich auch sagen, auf gar keinen Fall.
Ganz kurz, bevor der Magnus loslegt. Ich hätte jetzt mit der Spielweise dann tatsächlich ein Problem, weil wenn ich jetzt eine Meisterdiebin habe, die dem Magier jetzt etwas aus dem Beutel klaut, wieso sollte dann der Spieler des Magiers entscheiden, obwohl du Meisterdiebin bist, ich lasse es nicht zu. Also ich glaube, da würde ich mich ja dann tatsächlich erst recht auf die Würfel berufen und sagen, okay, die Meisterdiebin, die hat halt wahrscheinlich einen Wert von, ich weiß nicht was, ja, relativ hoch, das würde dann eher gelingen. Das wäre nachher, weiß nicht, also wenn du nachher dem einen Spieler sagst, der sozusagen das Opfer ist, da, ob der das entscheiden darf, beziehungsweise dass er das Ziel von der Aktion, das finde ich dann,
ja. Grundsätzlich muss es entschieden werden, inwiefern dieser Spieler, dass die Meisterdiebin dem Magier was klaut, inwiefern das für den Magier als Spieler überhaupt in Ordnung ist, dass er beklaut wird. Das muss halt schon geregelt sein, finde ich. Wenn es zum Beispiel plotmäßig passt.
Ja, klar.
Dann
Magnus platzt gleich.
Ja, also Magnus, dann mach du.
Lass mir mal. Danke. Ja, lass mich platzen. Nein, und zwar, schon Napoleon sprach, trink mich aus, solange ich schäume. Ne, anderer Kontext. Und zwar, wir haben das geregelt bei uns, tatsächlich. Für mich hat diese Frage allerdings, deshalb habe ich am Anfang auch so viele Rückfragen gestellt, zwei Kategorien oder zwei verschiedene Themen. Einmal, wie funktioniert die Kommunikation und die Deutungshoheit? Wann wird gewürfelt und warum? Und dann einmal, sind PvP-Aktionen zulässig? So übersetze ich das für mich. In meiner Welt macht das Sinn. Ich hoffe, für die lieben Zuhörenden auch. So, und dann heißt das also, bei uns in der Runde ist es ganz klar geregelt, die Kommunikation für Aktionen, für PvE, PvP-Aktionen, für geheime Aktionen geht über die Spielleitung. Die Spielleitung ist die Kommunikationszentrale und gibt raus, welche Probe wird deshalb überhaupt gewürfelt und oder wie schwer ist die Probe etc. pp. Wir haben das bei uns in dem Maße geregelt, dass wir entweder, wenn wir am Tisch spielen, dass wir da so kleine Post-it-mäßige Zettel haben. So, und dann muss eben jemand Zettel schreiben. Andererseits haben wir, oder hier eben, wenn wir online im Discord spielen, über PN. Und abhängig davon, ob jetzt das Beispiel der Meisterdiebin, die dem Magier in die Tasche greift, aufgreifend, warum auch immer sie das tut, kann ja sogar funktionale Gründe haben, warum man PvP spielt. Das ist ja das Wunderbare an unseren ganzen Settings. Fantasy, Besessenheit, magische Beherrschung, wie auch immer. Kann ja wirklich auch funktional sein oder sogar notwendig, um den Plot zu lösen. Dementsprechend würde ich das dann so handhaben. Und der Person dann eben, je nachdem, wie bewusst, wie wach, wie konzentriert eine Person ist, der zum Beispiel jetzt in die Tasche gegriffen wird, die dann eine Sinnesschärfeprobe würfeln darf. Verborgenes Erkennen bei Cthulhu etc. pp. Aber die Kommunikation geht über die Spielleitung. Und das entscheiden nicht die Mitspielenden selber. Und die haben auch nicht die Deutungshoheit, was gelingt. Viel zu weit, weil dann brauchen wir eigentlich auch nicht mehr irgendeinem vorbereiteten Plot folgen. Oder dann brauchen wir auch nicht, also die Deutungshoheit darüber, was untereinander innerhalb der Gruppe gelingt, ohne Würfeln festlegen, würde ich nicht machen.
Es gibt ja immerhin Regeln, ne?
Eben.
Und genau deshalb heißt es auch Dungeon Master. Nein,
okay, ne? Also man muss ja auch die Spieler dann schützen. Also der Magier, ja, der von der Meisterdiebin beklaut wird, muss als Spieler oder Spielerin grundsätzlich dieses Motiv auch selber zuträglich finden für den Spielspaß. Also vielleicht dieses Gimmick, das, wo ist wieder mein Zauberstab oder so, haha, lustig, ich finde das lustig. Aber wenn ein Spieler wirklich genervt ist, weil ein anderer immer was von ihm klaut oder von ihr, macht ja keinen Spaß. Wenn, also ich sage jetzt, der Spieler selbst, nicht die Figur, ne, wirklich genervt davon ist, das würde ich halt auch dann unterbinden wollen.
Ja.
Also, ja, das müsste nicht sein.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich denke halt nur, solange es halt irgendwie im Spiel, in der Situation, zwischen den Charakteren, also einfach, wenn es zum Flow passt, aus irgendeinem Grund, dass das jetzt halt eben geschehen muss, dann ja, natürlich würfeln die gegeneinander.
Ja, der beherrschte, der durch den, der Dämon besessene Magier, der den MacGuffin im Rucksack hat, ne? Der muss beklaut werden, oder man hat, dann ist ja auch vielleicht durch das Setting, durch das Plot, ganz egal ob Kaufabenteuer oder selbstgeschrieben, ist dann ja auch quasi dieser Konflikt sogar gewollt. Das ist ja, kann ja auch mal richtig schönes Salz in der Suppe sein.
Wieso es den Leuten wegnehmen?
Gegeneinander würfeln ist auf jeden Fall prekär, dass die, für die Gruppe als Ganze das in Ordnung ist und für die SpielerInnen in dem Fall dann auch. Dann würde ich es erlauben. Was jetzt mein Marshall das gemeint hat, einfach so das zu erlauben, dass das grundsätzlich geht, wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach auch nicht richtig, wie Magnus und alle anderen jetzt auch schon gesagt haben. Vielleicht kann Marshall sich dazu ja nochmal äußern, aber danke für den Beitrag. Dann habe ich noch etwas, und zwar ein weiterer Fehler ist Übervorbereitung. Ich versuche immer auf möglichst alles irgendwie reagieren zu können. Aber aus dem Grund habe ich dann teilweise schon Orte, NSCs oder Gegner vorbereitet, die gegebenenfalls in dieses oder ein anderes Abenteuer kommen könnten. Also Übervorbereitung eines Leiters. War auch eine Meldung von Discord. Von einem Spielleiter selbst, so zumindest der auch spielleitet. Übervorbereitung, ja. So wie er das sagt, klingt das so, als würde das ihm irgendwie hinderlich sein. Ich bereite mich ja nicht sehr stark vor. Also ich habe so, ich glaube, pro Abenteuer jetzt in den Fängen des Dämons habe ich so 15 Seiten, die nach 4 Seiten, 14, die aber aus in Stichworten nur geschrieben sind. Sonst wäre es ja ein bisschen viel. Habt ihr das? Ich meine, Magnus, du bereitest dich, glaube ich, am meisten vor, ne? Hast du gerade?
Ich muss mal kurz meine Cowboy-Stimme aufsetzen und sagen, hey, Framder, es gibt keine Übervorbereitung. Nein, auf jeden Fall, für mich gehört die Vorbereitung irgendwie auch schon mit dazu. Das ist Teil der für mich ist die Vorbereitung schon ein Teil, der mir als Spielleitung auch so ein bisschen gehört für den Abend. Das ist wie für das große Familientreffen, auf das man sich wirklich ehrlich freut, ein großes Buffet vorzubereiten und alles da zu haben, von dem man weiß, okay, das kann alles geil sein, das kann alles Bock machen. Und im Zweifelsfall habe ich 2 Tage noch mehr käseummantelte Bolognese oder so. Sehr cool. Ja, weil die keiner gegessen hat. Also nein, also ich finde, ich sehe da in der Übervorbereitung das Potenzial, so verstehe ich die Frage, dass die Person, die es eingeschickt hat, das so sieht, als dass da viel Zeit und Energie reingeht und die dann praktisch verschütt ist, auf gut Deutsch.
Also er redet ja von Übervorbereitung und der Satz danach ist, glaube ich, die Krux des Problems. Ah, okay. Ich versuche immer auf möglichst alles irgendwie reagieren zu können, sprich dann vorbereitet zu sein. Und ich glaube, da liegt vielleicht so ein bisschen das Problem.
Das ist dann aber etwas anderes, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Also ich meine, ich habe, als wir Kaufabenteuer gespielt haben, ich habe schon immer ungefähr abgeschätzt, wie weit muss ich jetzt als Spielleiter den Plot kennen, bis zu welchem Punkt kommen die ungefähr und dann bereite ich noch etwas dazu extra vor. Und ich glaube, was er jetzt aber meint, ist, dass er sich dann so in Details irgendwie verliert, oder? Also er versucht, jede mögliche Situation vorherzusehen, jede Eventualität und möchte da schon einen Masterplan dafür haben. Und das geht nicht. Also ganz ehrlich, das geht nicht. Da musst du improvisieren. Das ist dann tatsächlich einfach der Punkt, wo du halt dein Grundgerüst kennen. Und das, was am Spieltisch dann passiert, da musst du halt, das ist halt Improvisation.
Mhm. Würde ich auch sagen, trau dich.
Trau auch deinen SpielerInnen vor allen Dingen, weil ich glaube, was ich zum Beispiel tatsächlich gar nicht mache, ist, mir zu überlegen, was die Spieler und Spielerinnen machen könnten, weil das ist nicht mein Bier. Also wenn da eine verschlossene Tür ist, wie die aufgeht, ist mir egal. Oder wie die Drachen besiegt wird oder wie der Vogt umgestimmt wird, da denke ich gar nicht drüber nach. Und ich glaube, da ist ein bisschen das Ding, wenn er sagt, er muss auf alles reagieren können, weil da würde ich mir, das müssen die SpielerInnen leisten. Die müssen sich die Gedanken machen, wie die Probleme gelöst werden. Und da brauchst du nicht drüber vorher nachzudenken. Klar, wenn du jetzt eine Falle in einem Raum hast, der Raum wird geflutet und du willst nicht, dass ein Total Particle passiert, dann überleg dir natürlich, okay, wie könntest du da irgendwie das verhindern? Aber ansonsten würde ich nichts vorbereiten, was damit zu tun hat, was wäre denn, wenn, sondern wirklich nur die Welt und das Abenteuer, wie es ist, bevor die Gruppe da drauf trifft. Das ist mein Ansatz. Josi, wie ist es bei dir? Du bereitest dich jetzt ja nicht so viel vor, glaube ich, oder?
Das ist richtig. Also ich musste gerade sehr, sehr schmunzeln, als du gesagt hast, du bereitest dich nicht so viel vor, lieber Henny, und hast nur so 13, 14 Seiten mit Stichpunkten. Und ich mir dachte,
im Vergleich zu Magnus.
Wenn ich in so, also ihr wisst, ich spiele One-Shots, dementsprechend ist es nochmal eine andere Geschichte, aber wenn ich mit so einer halben DIN A4 Seite Stichpunkte da reingehe, ist das schon echt krass vorbereitet. Der Rest ist Improvisation bei mir. Und die Welt selbst zu kennen, also so im Hintergrund. Aber da ich mir die ja selbst meistens ausdenke, naja. Übervorbereitung als Fehler. Ich glaube, es ist dann ein Fehler, wenn es einem selbst als Spielleiter keinen Spaß macht. Jeder bereitet sich unterschiedlich viel vor. Und wenn ich total viel Lust habe, mich reinzuknien und mich Stunde um Stunde um Szenario da dran zu setzen, weil ich Freude daran habe, ist kein Fehler. Dann kann ich die Sachen nochmal benutzen oder kann mich auch einfach daran freuen, dass ich einen tollen NSC gebaut habe. Und wenn ich merke, dass mir das keinen Spaß macht, dann wird es, ein Fehler ist vielleicht ein hartes Wort, aber dann wird es zu einer Sache, die man selbst bei sich ändern kann. Man sagt, okay, ich lasse mal heute Kleinigkeiten weg oder so.
Ja, ich meine, was du gerade gesagt hast, wann ist es überhaupt ein Fehler? Also wenn der Spaß flöten geht, das Fehler ist natürlich ein komisches Wort, aber ja gut, das ist halt nicht das, was dazu führt, dass man langfristig Freude an dem Hobby hat. Aber auch wenn das Spiel beeinflusst wird dadurch, dass die Möglichkeiten eingeschränkt werden, ich würde aufpassen, dass man, wenn man sagt, was könnte denn alles passieren? Und wenn das dazu führt, dass man das forciert oder andere Möglichkeiten dann nicht so gerne zulässt und so weiter oder den Spielerinnen die Ideen schon vorwegnimmt und dann die selber vorschlägt, das wäre für meiner Meinung nach auch ein Fehler des Übervorbereitens. Also wenn man nicht den Raum lässt fürs eigentliche Rollenspiel. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen impliziert in der Frage. Magnus, wolltest du noch was sagen?
Ja, also ich glaube, dass das Problem gar nicht das Angesprochene ist, sondern es ist nicht die Übervorbereitung, sondern das Problem, würde ich jetzt mal konstatieren, ist dieser Drang, auf alles eine Antwort zu haben und diese Unsicherheit zu improvisieren. Und da würde ich echt sagen, unabhängig vom Pen and Paper, so, Fehler sind okay, Fehler macht jeder, beißt dir nicht die Zähne kaputt beim Versuch, keine Fehler zu machen, dann hast du auch einen Fehler gemacht. An anderer Stelle. Blinde Flecken gibt's. Ich habe unheimlich viele davon. Trotzdem haben wir Spaß in unserer Runde seit Jahrzehnten. Und es wird funktionieren. Und ich sage jetzt mal auch, krampfhaft zu versuchen, auf alles eine Antwort zu finden, rettet auch nicht zwangsläufig den Abend. Also, und ist kein Garant dafür, dass das ein sehr schöner Abend wird. Deshalb, da gibt es noch wirklich mehr Qualitäten. Und ich wette, weil ich glaube, die Person zu kennen, ich wette, du hast das drauf.
Ja, also ich glaube, die Angst, in Anführungszeichen, ist vielleicht ein überbordendes Wort dafür, dann keine Antwort zu haben, spielt da auch mit rein. Also da würde ich dann vielleicht auch mal ein bisschen, wie du schon sagst, mal ein bisschen lockerer sehen. Ist leicht gesagt natürlich, für uns erfahrene alte Hasen hier. Aber ja, es stimmt schon.
Ja, aber wenn da auch noch mal so die Angst mitschwingen sollte, was sollen denn da meine Spieler von mir denken? Das merken die eh nicht. Also ich meine, die Spieler merken nicht, ob du das jetzt vorbereitet hast oder ob du es dir gerade aus dem Ärmel schüttelst. Ja, das ist so, das ergibt sich ja nachher aus dem Flow auch heraus. Ich meine, du siehst ja, mit welchen Ideen die um die Ecke kommen und dann baut man das halt nachher eben weiter. Also ich meine, die werden ja auch irgendwo was vorgeben ungefähr, in welche Richtung sie ja wollen bei der Problemlösung und das ergibt sich dann ja nachher aus dem Spiel. Also von daher...
Wenn die Spieler was machen, wo ihr partout überrascht seid, dann tut das, was ich im echten Leben euch empfehlen würde, seid einfach ehrlich und sagt, boah Leute, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, gib mir 2 Minuten. Und alle SpielerInnen werden sagen, ja, kein Problem, wir holen uns einen Tee und du arbeitest einmal das nochmal kurz für dich aus, das ist kein Problem, man, seid ruhig ehrlich. Ja, wie wenn die SpielerInnen mich fragen, wie heißt denn der Wirt eigentlich? Und dann tut nichts, also, dann sagt einfach und denkt euch einen blöden Namen aus und am Ende lachen alle und sagen, den hast du dir doch gerade ausgedacht, den Namen. Du hast doch gerade gelesen, was neben dir steht, Favofit oder was auch immer.
Molto Fliesenfix, egal.
Ah, ja, genau. Oh, der hat ein gutes Bier, der Junge. Alter Fliesen. Und deswegen, also macht das dann own it, wie man jetzt beim Fashion sagen würde. Also seid einfach da offen, das ist auch ganz normal, ganz menschlich.
Offen sein, Fehler sind okay.
Fehler sind
Selbstvertrauen, das ist...
Ihr könnt nur das lernen, was ihr noch nicht könnt. Anders kann man gar nicht lernen. So, denkt dran, Leute. Mhm. Noch eine Meldung. Die letzte, zumindest von der Community. Mein Fehler ist es, irgendwie den Spielern Argwohn zu vermitteln. Oft hinterfragen meine Spieler harmlose Situationen oder unterstellen mir eine leichte Spielleiter gegen Spielermentalität. So, jetzt kommt die Erklärung. Ich weiß nicht, wer von euch die nachvollziehen kann, weil es ist eine Marvel-Referenz. Ich denke, das liegt ein bisschen an meinem Leitungsstil, den ich an Nick Fury orientieren würde. Meine Spieler werden zu einer Gruppe Superhelden mit besonderen Fähigkeiten und Dingen, aber für solche starken Helden braucht man dann auch eine passende Herausforderung. Vermutlich kommt daher diese Prämisse. Okay. Aha. Also die Spieler sind zu argwöhnisch. Hinterfragen harmlose Situationen, da stellen wir Spielleiter gegen Spielermentalität.
Okay. Also so wie in der SpongeBob-Folge mit dem Würger. Der Würger könnte überall sein. Er könnte diese Bank sein. Oder diese Rechnung aus dem Lug und Trug Schnurrbartfachhandel. Okay, also oder wie? Also ich glaube, das zeigt doch viel mehr, dass die richtig Bock haben, loszulegen. Da denke ich gerade so, da die Energie richtig kanalisieren. Würde ich sagen. Das ist jetzt aber schon wieder gepaart mit diesem Vorwurf, gegen die Spieler zu spielen. Da fehlt mir irgendwie was. Wie kommen die da drauf? Also, vielleicht, ich denke noch mal ein bisschen nach.
Ist jetzt natürlich so schwierig zu beantworten, weil man halt jetzt keine genauen Umstände kennt. Aber ich meine, vielleicht gab es da ja irgendwie eine Vorgeschichte oder ist vielleicht irgendwas passiert oder ist es vielleicht irgendwie die Art und Weise, wie man dann als Spielleiter rüberkommt? Ich müsste jetzt echt so im Nebel herumstochen. Ich weiß es nicht, ich würde halt mit der Gruppe reden. Ich würde so fragen, wo das halt herkommt, jetzt als Spielleiter. Ja, ich würde halt mit denen sprechen. Aber ich kann es jetzt für mich aus der kurzen Beschreibung, aus dem Beitrag jetzt nicht auslesen, wo das herkommt.
Ich finde das sehr spannend. Ich kenne die Spielerperspektive aus dem Beispiel. Also ich weiß nicht, wer es eingeschickt hat. Ich bin vermutlich nicht in dieser Gruppe, aber ich kenne das als Spieler, dass ich das Gefühl habe, hinter jeder Ecke lauert der Tod und die Gefahr und jeder NSC will uns was Böses. Und das kenne ich in Settings, in denen es halt wirklich auch mal richtig mies ablaufen kann. Zum Beispiel in dem einen, in dem, ich habe das irgendwann mal erzählt, einer meiner Charaktere gestorben ist. Das ist, ich mag diese drohende Gefahr. Und wenn ich meinem Spielleiter das Feedback geben würde, ich weiß nicht mehr, wie der Satz anfing. Ich sehe das in erster Linie nur als Feedback und nicht als, ich sage dir, du machst einen Fehler. Also ich weiß nicht, ob das in dem Fall überhaupt hinterfragt wurde, aber vielleicht erstmal nachfragen, ob das nicht sogar was sehr Gutes ist. Weil ich das klasse finde, wenn sich ein Spieler so das Setting auf das System, was auch immer, einlassen kann, auf das Abenteuer, dass er überhaupt so empfindet. Das heißt, da sind Dinge geschehen vermutlich und Ja, also ich finde das ist kein Fehler. Ich finde das eigentlich ganz gut in meiner Ansicht.
Du hast es auch gerade gesagt, Josi und Magnus auch. Man erzieht sich ja seine Gruppe zu dem ein bisschen, was sie ist. Ich meine, also man beeinflusst ja eben diesen Argwohn. Woher kommt er denn? Wenn er sagt, sie unterstellen mir in harmlosen Situationen irgendwelche Gefahren, ich kann euch nur zitieren, euch beiden, wie ihr gerade gesprochen habt, woher kommt das? Und wenn du als Spielleiter das schon mal gemacht hast, dass sie da saßen und am nächsten Tag waren ihre Goldmünzen geklaut oder dann war der Wirt auf einmal ein verwandelter Gestaltenwandler und hat sie alle umgebracht und so, dann musst du dich nicht wundern. Und wenn du das aber nicht machst, dann schau, ob es daran liegt, dass sie eine andere Erwartung haben oder schon mal andere Erfahrungen gemacht haben. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher und leider fehlt mir jetzt auch da mehr Informationen, Daniel, wie du gesagt hast, dass das daran liegt, wie du das Spiel sonst leitest und leitest, dass sie diesen Argwohn haben. Und da würde ich vielleicht versuchen, dass du durch Pacing und Dramaturgie ein bisschen das steuerst und auch durch den Tonus, dass die Spieler merken, was ist das jetzt für eine Szene, weil die Schwafelhelden haben dafür ein gutes Gespür entwickelt, wann es zum Beispiel jetzt Action-Szene kommt oder wann jetzt einfach nur Rollenspiel ist. Und das liegt auch daran, wie man das leitet und anleitet. Und wenn du willst, dass sie gerade keinen Argwohn haben, dann vermittel das so, dass die das. Also es scheint dich ja irgendwie zu stören, so dass die Argwohn haben. In harmlosen Situationen. Und wenn du das unterbinden willst, dann musst du die Harmlosigkeit, ist das ein Wort, der Situation klarer machen oder dir überlegen, warum die so argwöhnig sind. Das wären so meine Methoden. Aber mir fehlt jetzt auch ein bisschen noch mehr Information.
Ich komme jetzt auch zu nichts weiter. Also ich finde nach wie vor das Interesse dafür zu brennen, zu schauen, geht's endlich los, finde ich nach wie vor positiv. Vielleicht einfach noch mal einschicken. Die Gelegenheit noch mal nutzen, das, was Henny eben gesagt hat anfangs. Wenn euch noch was einfällt, bitte einfach schreiben, ja, weil, ja. Dass wir das noch mal aufgreifen können. Wie daraus irgendwie PvP-Vorwurf oder Spielleitung versus Player-Vorwurf erwächst, ist mir nicht ganz schlüssig.
Wenn die Spieler Spaß haben, würde ich sowieso, also wenn dich das persönlich stört, dass sie sich aufhalten und denken, der nette Krämermann ist vielleicht ein Agent des Feindes, wenn dich das stört, weil es nicht so ist, die Spieler aber Spaß dran haben, dann haben wir nochmal ein ganz anderes Problem, nämlich dann ist es ja eigentlich okay, dann ist es für dich zwar nicht okay, aber für die Spieler schon und dann musst du vielleicht deine Einstellung dazu nochmal ein bisschen anpassen, also weil das scheint dich ja zu stören. Wenn die Spieler zum Beispiel aber sagen, oh, wir finden das gut und wie die Schwafelhelden, die sich an der Tür aufhalten, das finde ich nicht schlimm und die haben ja trotzdem Spaß. Ich denke dann manchmal, Leute, jetzt macht doch mal weiter, ich will jetzt weiterkommen, aber wir haben alle Spaß dran. So, also das stört mich nicht. Deswegen würde ich das vielleicht auch überlegen, ob das an dir vielleicht liegt. Also nicht bös gemeint, aber was stört dich denn daran? Aber ja, schick doch nochmal, ich habe leider den Namen nicht dazu geschrieben, aber egal wer du bist, schick uns doch nochmal genauere Situationen, vielleicht ein Beispiel, gehen wir da nochmal drauf ein.
Ja.
Hier hat übrigens jemand, Marian, hat noch Feedback bei Discord geschickt. Würde ich auch noch einmal kurz, es ging um eine andere Folge und es bezog sich auch auf Spieler gegen Spielerkonflikte. Und er schreibt auch, es ging um einen Gewalt in der Rondra-Kirche und einem Schwarzmagier, auch eine crazy Gruppenkonstellation von vornherein, muss man ja mal sagen, die ihren Clinch aufs Verrecken nicht beilegen wollten. Ich hatte dann zu denen auch gemeint, wir kommen hier zusammen, um Spaß zu haben und uns Geschichten zu erzählen, ja. Entweder findet ihr einen Grund, zusammen zu koexistieren oder macht euch einfach einen neuen Charakter. Naja, der Rondra-Gewalte wollte den Magier töten und starb dabei fast. Dann verließ er die Gruppe und spielte auch nicht mehr mit.
Es klingt vielleicht harsch, aber das kann auch eine Lösung sein. Also,
ja.
ich will unbedingt diesen Charakter spielen. Ich will ihn unbedingt so spielen. Und ich verstehe das alles so. Und dann muss ich das auch so machen. Und alles andere passt nicht in mein Weltbild. Da muss man wirklich fragen, ob man mit der Gruppe spielen möchte. Oder ob man nicht am besten. Okay, ich meine, das klingt wie vor dem Spiegel masturbieren und sich danach selber Blumen schicken. Also ich meine, es ist doch wirklich eine gemeinschaftliche Aktion. Man nimmt sich gemeinsam Zeit, es ist gemeinsame Freizeit. Es ist sehr, sehr selbstbezogen. Sehr, sehr selbstbezogen. Boah, hat mich das gerade angetriggert. Entschuldigung,
Ich merke schon.
Cut.
Alles gut. Aber das ist jetzt kein Fehler beim Spielleiten, aber
eben.
Ja, jeder genau. Jede Spielerin ist verantwortlich dafür, dass die Figur in die Gruppe passt. Und wenn die Gruppe in-game nicht mit dieser Person zusammen herumlaufen wollen würde, dann kann man das auch nicht forcieren, weil wenn jemand zum Beispiel jemand versucht, jeden immer umzubringen, worst case jetzt, sag ich mal, ja, da wird doch am nächsten Tag nicht sagen, komm, jetzt gehen wir zur nächsten Queste oder so, dann sagen, ja gut, dann ja.
So, das ja, wir haben das ausrambolt, danach haben wir zusammen gesoffen und jetzt sind wir die Best Buddies, ist okay, sprich du mit Geistern, ich bringe jetzt andere Leute um, ja, ich auch das, wenn das der Gruppe passt und so slapstickig ist, ich weiß es nicht, für mich wäre es nicht nachvollziehbar, wie die überhaupt als Gruppe zusammengekommen sind.
Ich meine, am Anfang ist sowas natürlich ganz, ganz spannend, wenn man die Kurve kriegt und daraus eine Gruppe macht. Das ist
ja
natürlich aber auch hohe Kunst. Marian hat das geschickt. Danke, bei Discord. Danke, Marian.
Ja, Josie? Ja, ich kann das total nachvollziehen. Wir hatten exakt gestern eine Rollenspielrunde, in der ich selbst spiele. Erzähl. Und wir stehen aktuell vor einer Situation, in der mein Charakter und der Charakter eines anderen Spielers genau vor so einer, wir schlagen uns gleich die Köpfe ein, Situation stehen und wenn es nicht zum Duell kommt, wird einer die Gruppe verlassen. Also so ein Worst-Case-Szenario. Und
echt? So schlimm?
Oder? Ja, das ist im Moment, aber das Schöne ist, dass wir miteinander reden und wir gerade ganz viel Diskussionen, nicht Diskussionen, sondern, also doch, es sind Diskussionen, aber es sind gewinnbringende Diskussionen. So. wir reden gerade ganz viel miteinander, wie wir das hinbekommen, weil wir beide auf den Standpunkten sind von, ja, wir mögen unseren Charakter, wie er ist. Die ganze Gruppe hat eine interessante Gruppendynamik. Kaum eine. Da sind wir gerade dabei, das Ganze zu lösen. Da kann ich also noch keine Lösung zu geben.
Aber sind das Menschen, die du kennst? Die sind das
Leute, ja.
Die du, Menschen, die du gut kennst? Interessant.
Und wir wussten von vornherein, dass die Gruppendynamik oder dass die Charaktere der Gruppe schwierig sind, auch gegebenenfalls in Kombination. Es ist eine Herausforderung, aber ich bin mir sicher, wir werden das meistern.
Aber das wäre mir zum Beispiel viel zu anstrengend, dass sowas umgehen zu müssen. Also da hätte ich gar keine Lust drauf. Aber ich finde es natürlich interessant, wie ihr das macht. Also gut ab, Chapeng, wie man so schön sagt.
Verständnisfrage erlaubt. Person hat OT gesagt, wenn es nicht zu einem IT, bestimmten IT-Ergebnis kommen wird, verlässt die Person die Gruppe?
Nein.
Okay, gut, dann bin ich beruhigt.
Nein, okay. nicht ein OT-Gruppe verlassen, sondern ein IT-Gruppe verlassen.
Okay, das kann ja durchaus legitim sein.
Genau.
So, ich dachte OT die Gruppe verlassen.
Nein, um Gottes Willen, Entschuldigung, da habe ich mich
falsch ausgedrückt. Deswegen meinte ich auch, das wäre mir zu anstrengend. Ich dachte, das
ist ja total, wie heißt das denn, dieses psychologische Unterdrucksetzen, dieses, ja, wenn du
erpressen,
dich, dann gehe ich, dankeschön, ja, genau.
Erpressen.
Das, ich meine noch ein anderes, ich meinte noch was anderes.
Ja.
Aber so, ja,
nee, dann nehme ich das zurück, was ich gesagt habe, nehme ich dann zurück. Ich dachte, OT, bei INT kann das ja auch gut sein, dass man dann die Gruppe verlässt und dann einen neuen Charakter macht oder ein anderer Charakter.
Verzeih, Kommunikation schiefgelaufen. Ich meinte das anders.
Alles cool.
So, gell?
Hatten wir zum Beispiel auch in der Borbrat-Kampagne, wo ein Charakter partout an einen bestimmten Ort zurückgelassen werden wollte? Die Gruppe da ein Riesenproblem mit hatte und dann das Ganze dann erstmal gebraucht hat, um ausgespielt zu werden. Aber ja, ich meine, IT-Konflikte sind das Salz in der Suppe. Das ist schön. Die Frage ist halt, wie weit es geht. Ich habe ja gerade eben meine klare Grenze deutlich aufgezeichnet.
So, ihr Lieben, jetzt mal unsere eigenen Fehler beim Spiel leiten. Also, ich werde mich jetzt kurz fassen. Es ist einer, der mir jüngst aufgezeigt wurde, und zwar von Ella, alias Nalle Fahnenlieb, und sie hatte gesagt, mich gebeten, ich gewisse Spielsituationen nicht durch Würfeln entscheiden lasse, wenn die SpielerInnen so viel machen, um eine Situation aufzuhalten. Weil, und zum Beispiel war das in der Bucht, bei der Überfall der Goblins, beim Strom des Verderbens. Also die Situation ist, es ist halt Nacht oder es wird Nacht und es droht ein Überfall. So war das in Game. Und die Spieler haben wirklich sehr viel Vorbereitung getroffen und am Ende habe ich es einfach nur auf eine Sinnesschärfeprobe ankommen lassen. Und die SpielerInnen hatten das Gefühl, vor allen Dingen jetzt sie, aber ich glaube auch Marius auch, also Corny auch, dass ich deshalb einfach zu sehr durch den Würfel habe entscheiden lassen und sie die Situation nicht beeinflussen konnten dadurch, weil die sich so viel vorbereitet haben und so viel Mühe gegeben haben. Und da muss ich sagen, da muss ich mir an die eigene Nase fassen, dass das tatsächlich was ist, wo ich bisher nicht so den Blick drauf hatte, um zu schauen, wie viel Invest kommt von den Spielern und lasse ich das vielleicht auch wirklich, wenn diese Energie kommt, die ja eher positiv ist, das sind ja schöne Ideen, dass ich die vielleicht mal stehen lasse und keinen Würfelwurf das entscheiden lasse. Das, weil ich persönlich immer denke, mir ist der Würfelwurf lieber, weil dann ist es nicht meine Entscheidung. Aber in dem Fall, hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, aber in dem Fall verstehe ich natürlich auch, dass man vielleicht, man möchte auch, dass es einfach dann klappt, weil man diese Energie da reingesteckt hat. Und ich würde das jetzt nicht immer machen und sagen, ja, je mehr Aufwand, desto höher die Chance, dass es klappt, weil dann ist es ja irgendwann einfach auch zu kausal, also zu einfach. Aber dass man da vielleicht ein bisschen einen Blick drauf hat. Und das ist ein Fehler, den ich zum Beispiel gemacht habe und bestimmt schon öfter. Und da werde ich jetzt mal drauf achten, dass ich so ein bisschen gucke, muss das jetzt ein Würfelwurf entscheiden oder nicht? Und kann ich das nicht einfach so durchwinken? Das würde ich, und das kann ich dann auch so weitergeben. Ich bin mir sicher, das ist in manchen Gruppen auch der Fall. Da würde ich einfach das, was ich als Lehre draus gezogen habe, dann auch mal an euch weitergeben da draußen, die angehenden MeisterInnen, Spielleiter. Schaut mal, ob ein Würfelwurf immer notwendig ist oder ob es vielleicht besser ist zu entscheiden, okay, das klappt jetzt einfach, damit die mal belohnt werden für die Mühe. Aber nicht immer natürlich, aber hier und da. Jetzt bin ich mal auf eure Fehlerchen gespannt. Es ist ja einer von vielen jetzt, aber ich dachte, ich belasse es mal bei einem.
Ich habe in den Feedbackrunden, die wir machen, leider schon mehrfach, das heißt, ich habe mich nicht gebessert, Feedback bekommen. Alle paar Monate bekomme ich das mal, dass ich vergesse, Dinge zu beschreiben. Wenn ich meine Spieler irgendwo hinschicke, habe ich selbst immer ein ganz klares Bild vor Augen. Ich weiß genau, wo in dem Dorf die Häuser stehen, wie der Marktplatz aufgebaut ist, wo gerade die Leute rumlaufen, wie die Stimmung ist, wie ist das Wetter, die Temperatur etc. Ich bin dann komplett in meinem Film und vergesse manchmal, dass ich diesen Film noch transportieren muss über Worte. Mittlerweile, wenn ich mit neuen Spielern bei mir spiele, sage ich dann auch schon mal vorher, wenn dir irgendwas unklar ist, bitte sprich das kurz an. Also ich weiß die Dinge, aber ich vergesse manchmal, die Beschreibung richtig zu platzieren. Und ich bemühe mich dann, dass ich gerade, wenn ich große neue Schauplätze zum Beispiel beschreibe, immer alle Sinneskanäle einmal abzuklappern, dass ich da wirklich dran denke, okay, habe ich jetzt alles beschrieben, was sie sehen, was sie hören und so weiter. Daran versuche ich mich dann selbst so ein bisschen lang zu hangeln. Aber bitte, 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 liebe Spieler, falls ihr diesen Podcast hört, es tut mir leid, ich werde immer noch versuchen, mich zu bessern. Jedes Mal aufs Neue.
Wenn ihr eine langjährige Kampagne spielen solltet, dann, und es geht irgendwann mal aufs Ende zu, dann solltet ihr eventuell mit den Spielern kurz absprechen, was sie sich denn für ein Ende für ihren Charakter wünschen. Das habe ich nämlich mit meinen Spielern bei der Borat-Kampagne damals nämlich nicht gemacht, beziehungsweise ich habe da nicht zu sehr auf die gehört. Sie hatten es zwar ab und zu so mal gesagt, was sie sich eigentlich wünschen für fürs Ende mit ihrem Charakter, wie das für sie enden soll. Manche hatten gemeint, es ist völlig okay, wenn ich am Ende von dieser Reise einfach sterbe und dann ein Denkmal bekomme. Manche wollten gerne überleben und ich hatte dann aber auch meine eigene Version von dem Ende im Kopf und habe dann aber auch dann den Fehler gemacht, dass ich dann erstmal meine Version sozusagen verfolgt hatte, bis es nachher am Ende doch nochmal so eine Biegung, ja, so doch nochmal die Kurve gekriegt haben. Ich glaube, das ist also gerade bei so einer langjährigen Kampagne echt wichtig, vorher zu fragen, was stellst denn du dir jetzt eigentlich vor? Wie soll es denn für deinen Charakter ausgehen? Habt ihr da irgendwelche Wünsche? Und das ist, glaube ich, nachher, gerade wenn man wirklich relativ lange an so einer Kampagne spielt, da ist es, glaube ich, echt okay, wenn ihr da die Wünsche von den Spielern einholt und das dann, ja, also wenn es, ich meine natürlich, wenn es passt, ja, dann, dass man das dann so als letzten Wunsch sozusagen dann fürs Ende der Kampagne auch irgendwo einfließen lässt.
Schöner Einwand, ja. Entschuldigung, meine Katze hängt hier fest. Okay, Magnus?
Ja, ich glaube, beim Meistergespräche-Interview zwischendurch schon mal ein Beispiel gebracht, woraus ich sehr gezehrt habe, was sehr an meinen Nerven, meinem Selbstbewusstsein beim Spielleiten genagt hat. Das war eine Runde, wo ich alles vorbereitet hatte, mit viel Freude, Inbrunst, 6 Mitspielende, alle haben dann auch noch verschiedenste Charaktere. Wir kannten uns aus der Schule, also quasi eine Zwangskontextbeziehung, haben aber alle Bock drauf gehabt, aber wir waren jetzt nicht der eingeschworene Freundeskreis, will ich damit sagen. Und auch so eine Session Zero gab es nicht. Und dann gab es diejenigen, die mir das gar nicht zugetraut haben zu spielleiten. Dann gab es diejenigen, die sogar aktiv beweisen wollten, dass ich scheitern werde. Und ich habe alles vorbereitet. Die Butze war super aufgeräumt, sauber. Damals war ich noch so glütt, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Alles hergerichtet und Essen war auf dem Tisch, Getränke, alles war da, alles war super. Es war alles durchgeplant und ich habe alles vorbereitet, nur das Abenteuer nicht. Ich hab's komplett vergessen. Und seitdem bereite ich es vor. Und deshalb ist es kein richtiges Beispiel. Weil es ist inzwischen bekannt, dass ich verdammt viel vorbereite. Deshalb nehme ich was ganz anderes.
Jetzt wissen wir aber auch, was die Ursache ist, dieses Trauma deiner Vorbereitungsmanie.
Alter Schwede. Na, es ist keine Manie, es ist große Freude. Aber was ich jetzt eigentlich reinbringen möchte,
dass du denkst.
Und zwar, was ich an ganz anderer Stelle ein paar Mal gehabt habe, ist dieser Gedanke, eine ganz bestimmte Szene herbeiführen zu wollen oder eine ganz bestimmte Szene auszuspielen. so eine ganz bestimmte Erfahrung, einen ganz bestimmten Punkt zu erreichen und den unbedingt zu forcieren. Ich glaube, das hat in meiner Entwicklung in den Jahrzehnten, oh Gott, ich bin alt geworden, ja, aber in den Jahrzehnten war das auf jeden Fall ein Punkt, dem ich mich viel befasst habe, wo ich auch immer wieder drüber nachdenke, habe ich das quasi richtig gemacht. So in unserem Selbstreflexionsmoment oder in unseren Reflexionsrunden habe ich eine ganz bestimmte Szene unbedingt so beschreiben wollen, habe ich eine ganz bestimmte oder sie überhaupt herbeiführen wollen und ist praktisch dann irgendwie doch und zumindest Meta daraufhin gerailroadet worden. Und das ist dann ein Punkt, wo ich denke, okay, vielleicht da dann einfach wirklich mehr auf die Gruppe hören und Alternativen zulassen, die genauso cool sind. Und wenn es die Szene nochmal gibt, sehr schön, dann haben alle gewonnen. Wenn nicht, dann gibt es andere einzigartige Momente.
Ja, gut. Zum Thema Fehler hatte Levana noch gesagt, Fehler sind ja auch abhängig von den individuellen Schwächen der MeisterInnen. Seine, ihre Stärken und Schwächen zu kennen und entsprechend zu berücksichtigen, kann helfen, Fehler zu verhindern. Das ist ja klar. Also ne, sucht die Fehler immer erstmal bei euch selbst. Ist immer am besten. Meistens liegen sie nämlich da. Ansonsten, was können wir zu Fehlern noch sagen? Fehler sind wichtig, um zu lernen. Ihr müsst Fehler machen. Magnus, wolltest du das auch?
Ja, ich wollte in die Richtung, ich musste ja gerade an diese Memes denken, die sie aus Kung Fu Panda mit der astralen Schildkröte genommen haben, die sich so leicht dreht und irgendwelche Reime zitiert. Aber es ist ein schöner Sinnspruch aus der fernöstlichen Kampfkunst, die da besagt, ein Meister ist häufiger gescheitert, als ein Schüler es je probiert hat. Ein schöner Satz.
Ist von Kung Fu Panda oder wo ist das her?
Nein, der ist, den hab ich gegoogelt.
Erfunden.
Den habe ich nicht erfunden. Nein. Aber der ist nicht von Kung Fu Panda, aber ich muss dann diese Szene denken von dieser sich drehenden Schildkrötenmeister, so, der da so sagt, ja, der Meister hat häufiger versagt, als der Schüler es je probiert hat. Das finde ich schön. Ist ein schönes Mantra.
Und nicht alles, was in der einen Situation oder in der einen Gruppe als Fehler gesehen wird, ist in der anderen dann auch wieder das Gleiche. Oftmals hängt es mit der Gruppendynamik zusammen. Die einen finden es total toll, wie man leitet in dem einen und die andere Gruppe kommt mit dem Stil gar nicht klar. Also eine Verhaltensweise ist nicht gleich immer schlecht oder gut, also Fehler oder Erfolg, wenn man das so betiteln möchte, sondern manchmal hängt es auch einfach noch mit anderen Faktoren zusammen. Man muss ein bisschen abwägen, was ist einem gerade wichtiger. Möchte man seinen Stil beibehalten? Möchte man seine Art zu leiten einfach beibehalten? Oder möchte man das selbst ändern? Oder möchte man andere Aspekte des Rollenspiels ändern?
Ja, der beste Weg ist dann zu lernen, ist halt Feedback und drüber sprechen. In jedem Fall holt euch da Feedback. Und egal, ob es jede Runde ist oder jedes nach jedem Abenteuer oder einfach, wenn es sein muss, und lasst euch Feedback geben und dann lernt ihr schon daraus. Ja, ihr Lieben, das war's schon für unsere Fehler beim Spielleiten-Folge. Danke für eure Einsendungen. Es ist nicht alles untergekommen, so wie immer, aber das können wir ja auch gar nicht leisten. Aber wir freuen uns trotzdem, dass ihr so rege teilnehmt. Und wenn ihr noch was habt zum Thema Fehler beim Spielleiten, zu dem, was wir gesagt haben, oder noch was, was wir noch nicht aufgegriffen haben, wie auch immer, schreibt es uns. Wir greifen es dann in der nächsten Folge auf. Ich sag schon mal Tschüss und überlasse das Feld den anderen für die Verabschiedung. Ich bin Meister Henny und wir hören uns dann bei den Schwafelhelden wieder. Macht's gut, bis dahin.
Tja, dann möge Fex mit euch sein, bis wir uns wieder hören.
Möge das Würfelglück euch hold sein und weil ich die Begrüßung schon anders gemacht habe als sonst, Grüße zum Abschied.
Viel Spaß da draußen beim besten Hobby der Welt und viel Spaß beim Wachsen, liebe Werdende.
So, ihr Lieben, wie immer von mir das letzte Wort, so muss es sein. Danke fürs Zuhören, schreibt uns doch, kommentiert uns. Ich hatte euch ja bereits in der Folge dazu aufgefordert. Wenn ihr noch Kommentare, Fragen, Ideen, Anregungen zu neuen Themen oder zu diesem Thema oder zu alten Themen habt, ganz egal, einfach bei Facebook, Twitter, Instagram, discord.schwafelhelden.de oder per E-Mail an depesche@schwafelhelden.de. Ich danke fürs Zuhören, verbleibe wie immer als ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner im Namen der Mitmeisterinnen und Spielleiter. Meister Henny, bleibt gesund, rollt die Würfel und bis zum nächsten Mal.